Wir sind in einer neuen Reihe drin, und zwar im Thema Ein Herz für Nachfolge. Habt ihr am 4. Januar damit begonnen? Letzten Sonntag war Allianzgottesdienst, da hattet ihr, glaube ich, ein anderes Thema. Aber wir fahren heute weiter und ich möchte so ein bisschen noch das Basisverständnis erweitern da in diese Richtung. Weil ich finde, das Herz für Nachfolge zu entwickeln, eine enorme Herausforderung. Die Spannung schon alleine, was biblische Texte aufbauen dazu, ist einfach enorm. Und denn das, dieses ganze Gebilde der Nachfolge in unserer Leistungsgesellschaft richtig einzuordnen, ist wirklich krass. Kennt irgendjemand eine Bibelstelle zum Thema Nachfolge? So aus der Hüfte geschossen. Das steht nicht in der Bibel. Genau. Lukas 9, 23 zum Beispiel. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Das ist zum Beispiel ein solcher Text, das ist ein ziemlich krasser Text. Oder Lukas 9, 57 bis 61, Lukas Evangelium. Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus: Ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen: Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester. Doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er: Komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete: Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte: Lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches zu verkündigen. Ein anderer sagte: Ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte: Wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Bam! Dann gibt es noch so eine. Lukas 14, 26 bis 27. Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, mehr als sein Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Das ist dann fertig mit Spaß, oder? Es ging noch nie um reinen Spaß in der Beziehung zu Gott. Das ist schon heftig, was Jesus da sagt. Das Ziel von dem, was er sagt, ist nicht, dass er die Nachfolge einem vermiesen will. Überhaupt nicht. Er möchte nur wissen, worauf sich alle einlassen, die ihm nachfolgen wollen. Es ist etwas ganz Wesentliches, dass wir verstehen, dass Glaube an Jesus rettet. Das ist eine Sache. Der Glaube an Jesus bringt uns in die Beziehung zu Gott und bringt uns in den Himmel. Aber Nachfolge geht einen Schritt weiter. Nachfolge bedeutet wirklich, ich gehe den Weg von Jesus. Wir müssen diesen Unterschied kennen. Es ist auch nicht so, dass Nachfolge alleine rettet. Verstehen wir wirklich den Unterschied? Die beiden Dinge ergänzen sich. Auf Glaube folgt Nachfolge. Wenn wir die Dinge tun, die Jesus getan hat, wenn wir in seinem Namen reden und handeln, aber nicht an ihn glauben, kommen wir dadurch nicht in den Himmel. Glaube an Jesus rettet und die Nachfolge geht einen Schritt weiter. Sie folgt auf den Glauben. Jesus sagt hier: Wenn du mir nachfolgen willst, in diesen Bibelstellen, dann sagt er, es darf dir nichts anderes mehr wichtiger sein als ich. Du trittst in meine Fußstapfen. Du gehst meine Wege, du sprichst meine Worte, du tust meine Handlungen. Und das wird dich garantiert in Situationen bringen, die dich durchschütteln und denen du nicht gewachsen sein wirst. Das kostet dich deinen Egoismus und deine Lieblingspläne und es kann dich deine Freunde kosten, vielleicht sogar deinen Job oder dein Leben. Ja, man sollte nicht allzu schwarz malen. Das ist das, was Jesus hier sagte. Er zeigte die Kosten auf. Er sagte nicht, dass es jeden Einzelnen dann tatsächlich das Leben kosten würde, wie es einem Petrus das Leben gekostet hat. Aber das ist eine Möglichkeit. Es geht uns ja fantastisch gut. Gott sei Dank müssen wir noch nicht Angst darum haben, dass wenn wir zum Gottesdienst kommen, dass man uns vorher, nachher verprügelt oder sogar umbringen will. Es geht uns gut. Also ich möchte hier nicht schwarz malen, sondern ich möchte mit Jesus zeigen, Nachfolge ist echt tiefgreifende Herausforderung. Ein Beispiel. Letzten Sonntag, als ich in Rüti predigte, kam jemand auf mich zu. Die Person habe ich vor 23 Jahren kennengelernt. Die war mit uns in der Bibelschule und stand dann so vor mir und sagte, kennst du mich nicht mehr? Habe sie wirklich fast nicht erkannt. Sie sagte, sie war weg von Gott gekommen, über 8 Jahre lang. Gott total den Rücken gewendet, hat wieder zurückgefunden und jetzt ist sie wieder dabei. Und wenn ich einem Menschen, der einen solchen Weg hinter sich hat, wo er sich schlecht dabei fühlt, sich schämt und was weiß ich, nicht noch alles kommt, wenn ich so einem Menschen etwas wünschen könnte, dann das, dass der Rest von seinem Leben problemfrei wäre. Aber sie hat erzählt, und darum geht's, sie hat erzählt, dass sie Teamleiterin ist in einem Job. Und sie hat Verantwortung also für andere Leute und sie bewertet andere Leute. Und jetzt hat sie von der ihr übergeordneten Chefetage den Befehl bekommen, einen Mitarbeiter so schlecht zu bewerten, dass man ihn rausschmeißen kann. Und sie sagte, das ist aber der beste Mann, den ich habe, er ist nur so unfassbar langsam. Das heißt, früher war er schnell genug. Heute ist er langsam, weil die Administration, der Apparat aufgeblasen worden ist, die Verwaltung, muss alles viel schneller gehen. Und sie stellen nicht mehr Personal ein, sondern sagen, ihr müsst es in kürzerer Zeit schaffen. Und ausgerechnet in einem Bereich, wo es um soziale Unterstützung und Hilfeleistung und Integration wieder in die Berufe geht und so weiter, muss man jetzt noch umherhetzen. Nun, sie hat gesagt, ich weiß nicht, was tun. Sie hat gesagt, du, das mit dem übernatürlichen Leben ist ja schön und gut, aber was mache ich jetzt hier in dieser Situation? Und man hat ihr klar gesagt, entweder du oder er. So läuft's in unserer Gesellschaft. Und in dem Moment bedeutet Jesus nachfolgen, was? Den Mitarbeiter so zu bewerten, wie er ist. Und den Rest Gott zu überlassen. Das ist praktische Nachfolge. Und die Folgen, die daraus entstehen können, können wir uns alle vorstellen. Sie wollte das Gebet nicht, dass das Problem gelöst wird. Sie wollte das Gebet von mir, damit sie das durchstehen kann und gerade bleibt in der Nachfolge. Nachfolger sagen genau in so Momenten, ich habe schon mal die Nachfolge gewählt. Ich habe mich schon mal entschieden, obwohl ich die Kosten kannte, ich habe mich schon mal dafür entschieden, ich folge dir nach, Jesus. Du bist mir das Wichtigste. Und in solchen Momenten kommt die Entscheidung wieder. Und im nächsten Moment kommt sie wieder und ich folge dir nach und ich folge dir nach. Sie weiß, was das sie kosten kann. Sie kann ihr den Job kosten und die Folgen kann man sich nicht vorstellen, wenn das nicht gut läuft. Aber sie hat sich gesagt, es geht mir darum, dass ich diese Situation durchstehe und in meinem Herzen meinem Herrn treu bleibe. Tja, da komme ich zu dem Punkt. Ist Nachfolge zu schwer? Ganz ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht bereit, mein Leben zu lassen, wenn es bedroht würde heute. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das schaffen würde. Ich habe manchmal den Eindruck, Nachfolge ist zu schwer. Und wenn ich jetzt mal meine Herausforderungen ein paar aufzähle, und ich meine jetzt die negativen Herausforderungen, die ich erlebt habe, auf dem Weg, den ich gegangen bin, der Nachfolge bis heute, dann kommt da einiges zusammen. Das Erste, was mir geschah, als ich mich bekehrt habe, war, dass meine Familie mich verstoßen hat. Wissen vielleicht einige. Meine Eltern haben mir gesagt, du bist nicht mehr unser Sohn. Und meine Schwester hat gesagt, no brother, du bist nicht mehr mein Bruder. Das war das Erste. Dann verlor ich einen Haufen Geld, weil ich einen gut bezahlten Job verlassen habe. So viel habe ich nie mehr verdient. Und das hat mich einiges gekostet. Die ersten 18 Monate im vollzeitlichen Dienst wurde ich dreimal mit dem Tod bedroht. Also ich möchte nicht auf spektakulär machen. Ich will nur sagen, wenn ich das aufzähle, kommt einiges zusammen. Jemand hat mich mit einem Messer angegriffen und wollte mich töten. Ich hatte es mit AIDS-Kranken zu tun, die eigentlich nur eine Umarmung wollten. Umarme mal einen AIDS-Kranken. Sehen nicht immer hübsch aus. Riechen auch nicht fein. Ich mache mir da keinen Kranz, keinen Heiligenschein über den Kopf. Das charismatische Leben wurde mir verboten, jahrelang. Weder in der Bibelschule durfte ich in den Geistesgaben funktionieren, noch danach, in der Bewegung, die ich damals, in der ich mit meiner Frau drin war, hat es uns verboten, Zungen zu reden, im Gottesdienst zum Beispiel. Und das war nicht lustig. Das ist Teil meines tiefsten Glaubens und meines geistlichen Lebens. In der ersten Gemeinde hatte ich zwei pensionierte Gemeindeleiter. Und eine davon arbeitete konstant gegen mich. Aber wirklich konstant. Wir hatten ihr Hotel, das sie dort geführt hatte. Wir hatten ja eine Brockenstube, eine Gemeinde und ein Hotel übernommen. Und das Hotel hatten wir umfunktioniert zu einem Obdachlosenhaus. Und das hat sich so auf die Palme gebracht. Und dann hatte sie immer das Gefühl, ich arbeite viel zu wenig. Ständig gepiesackt. Und die Gemeinde hat sich verdoppelt, anzahlmäßig, in 3 Jahren. Sodass wir die Räume sprengten. Und sie hat es fertiggebracht, bei meinem Vorgesetzten uns so schlecht zu machen, dass er die Freigabe nicht gab, für ein neues Gebäude aufzustellen. Und das Geld hatten wir hoch 3. Wir schwammen im Geld. Das war nicht lustig. Ich jammere hier nicht. Achtung, ich habe da ein Ziel dahinter. Wir hatten eine sehr schwere Geburt mit unserer Rahel. 3 Tage lang hat sie nichts getan von dem, was Babys tun, wenn sie auf die Welt kommen. Sie war wie tot. Man konnte sie piesacken mit Nadeln in den Kopf oder in den Fuß stechen. Nichts ist geschehen. In der gleichen Zeit baute sich in dieser Gemeinde eine Lobby gegen mich auf und wollte mich abschaffen. Die gingen bis zur SPM-Leitung mit einem Brief und wollten gerne, dass der René weggeht. In derselben Zeit, muss ich schon auch mal sagen, haben wir viele Bekehrungen erlebt. Nur damit ihr nicht völlig in Depression verfallt jetzt. Ihr seht so traurig aus, ihr leidet richtig mit mir. Und dann habe ich in der ganzen Zeit nie begriffen, was es eigentlich heißt, ein Kind Gottes zu sein und nicht aus sich heraus, nicht aus, nicht aus sich heraus zu leben, sondern aus der Gnade Gottes und in der Beziehung wirklich zu einem liebenden Vater zu stehen. Und so kam ich in ein totales Burnout. Oh, sind die depressive Stimme geschlagen auch hier. So schön. Ein Teil war mein Verschulden des Burnouts, eindeutig. Eindeutig. Ich war so kaputt, dass ich es nicht geschafft habe, 3 Treppenstufen nacheinander hochzugehen. Ich brauchte für 3 Treppenstufen circa 7 bis 10 Minuten. Meine Erschöpfung war so riesengroß, dass ich nicht mehr leben wollte. Und dann gab es noch all die anderen Schwächen, mit denen ich kämpfte in der Nachfolge. Zornausbrüche, emotionale Instabilität und was weiß ich nicht noch alles. Nachfolge ist nicht einfach. Ist Nachfolge zu schwer? Ich stehe heute hier, nach all dem Zeugs. Ja, danke schön, Jesus. Ich muss trotzdem sagen, nein. Nachfolge ist nicht zu schwer, weil auch wenn ich es nicht gecheckt habe, schaue ich heute zurück, sehe ich, dass Jesus mich konstant zur selben Bibelstelle versucht hat zu führen und mir immer wieder sagen wollte, hör mal, ich habe da was ganz Gescheites gesagt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 29 und 30. Konstant hat Jesus mir eigentlich über diese Jahre versucht zu zeigen, komm zu mir, lebe aus meiner Stärke, leg dein Zeugs auf mich und komm unter mein Joch, ich helf dir. Und ich habe das so oft verschlafen, habe das so nicht verstanden und habe nicht begriffen, dass dieser Gang zu Jesus wirklich das Entscheidende ist, wenn es um Nachfolge geht und die durchzustehen. Ich habe immer wieder die Stärke in mir gesucht. Ich habe ständig Strategien überlegt, wie wir das Problem lösen können und dieses Problem lösen können. Ich habe es in erster Linie in mir drin gesucht. Und auch diese Zeit durchzustehen, sei es die Lobby gegen mich, sei es die Probleme mit den pensionierten Gemeindeleitern, die ganze Zeit habe ich mich diszipliniert und habe mit geistlichen Übungen versucht, diese Momente durchzustehen. Dabei ging es Jesus darum, dass ich zu ihm komme und meine Last zu ihm bringe. Ruhe finde und mit seiner Stärke das durchstehe. Und für mich ist es so wichtig, das herauszustreichen. Weil ich glaube, für über viele, viele Jahrhunderte haben wir aus Nachfolge eine Disziplin gemacht. Wir haben etwas daraus gemacht, was uns einzwängt und in etwas hineindrängt, das wir tun müssen. Und wehe, wir tun es nicht, dann sind wir die größten Pfeifen, die es gibt. Dann verstößt uns Gott und lässt uns allein zurück. Wir haben fast aus Nachfolge ein Programm gemacht. Dabei geht es Jesus zuallererst darum, dass wir zu ihm kommen und von ihm das empfangen, was wir dringendst gebrauchen, um diesen Weg gehen zu können, nämlich seine Ruhe, seinen Frieden, seine Hilfe. Warum hat Jesus wohl gesagt, dass er das alleinige Zentrum unserer Liebe sein möchte? Warum? Weil er sonst frustriert auf seinem Thron im Himmel hockt und sagt, oh, die haben mich nicht lieb. Hat Jesus das nötig, dass wir ihn lieb haben? Er ist selber groß, oder? Jesus braucht meine Liebe nicht, um happy zu sein. Jesus hat kein Problem damit, wenn wir ihn zwischendurch mal nicht mehr so gern haben. Wir haben das Problem in den Momenten. Weil Nachfolge gelingt nur, wenn er mir alles ist, weil nur aus der Beziehung zu ihm, aus diesem Liebesaustausch, das mir zufließt, was mich fähig macht, um Nachfolge wirklich durchziehen zu können. In der Nähe Jesu gelingt es. Jesus hat mal gesagt, ich kann nichts tun. Du hast ihn vorhin versucht zu zitieren, diesen Vers. Ich kann nichts tun, außer der Vater tut es. Also das heißt, Jesus konnte nur handeln. Wenn er wusste, das, was er tut, tut er, weil der Vater es will, dass er tut. In sich hat Jesus keine Kraft. Und Jesus sagte, was zu uns, seinen Nachfolgern? Ihr könnt nichts tun ohne mich. Es geht immer um Beziehung. Es geht immer um diese Verbindung. Es geht immer darum, dass wir nahe bei Jesus sind, weil wir nichts tun können ohne ihn. Seine Liebe, sein Frieden, seine Ruhe und seine Befreiung vom Druck, von irgendwelchen Gesetzlichkeiten, seine Befreiung von dem, ich muss in meiner Kraft etwas leisten, ist Kernpunkt von Nachfolge. Ist Basis davon. Sein Geist, der uns stärkt, sein Geist, der uns führt, sein Geist, der uns Mut macht, sein Geist, der uns tröstet. Ja, und dann komme ich natürlich zum dritten Punkt. Ich habe da ein hässliches Bild gefunden. Ja, etwas deprimierend auch noch und etwas unheimlich. Die haben alle kein Gesicht. Dafür habe ich noch schönere Bilder gefunden. Was, wenn wir in der Nachfolge Fehler machen? Wir machen alle Fehler in der Nachfolge. Wer hat noch nie Nachfolge gelebt ohne Fehler? Wer hat das fertig gebracht, ohne Fehler durchzukommen? Gott sei Dank bleiben die Hände unten. Sonst müsste ich mit dir mal diskutieren darüber, was Sünde ist. Das ist für mich ein gutes Bild dafür. Wir sind grundsätzlich getragen. Und zwar ständig hält uns der Herr. Wenn wir versagen in der Nachfolge, macht er nicht da-da-da. Er trägt uns. Wisst ihr, dieses Bild müssten wir einatmen. Das müssten wir in unser Herz gebrannt bekommen. Weil es da irgendwo einen gibt, und das Leben um uns herum, das uns ständig sagt, er lässt dich fallen, er lässt dich fallen, er lässt dich fallen. Jesus hat alles erfüllt und auf sich genommen, damit wir niemals im Versagen stecken bleiben. Damit der Vater uns niemals loslässt. Jesus hat all die Teile, die er den Menschen weitergab, die er uns sagte, die zur Nachfolge gehören, die hat er alle selbst erfüllt. Er hat Vater und Mutter und Brüder verlassen im Himmel, das eigene Leben losgelassen, das eigene Kreuz getragen und den eigenen Besitz losgelassen. Jesus war ein wohlhabender Mann im Himmel. Ist uns das klar? Der hatte Position und Stellung. Der hatte dort seine geliebten Geschwister, seinen Vater, seinen Heiligen Geist. Diese Dreieinigkeit waren Personen, die sich gegenseitig lieb hatten. Die Engel, da war eine Gemeinschaft, die er verlassen hat. Dann hatte das Kreuz auf sich genommen, ein Mensch zu sein. Eingeschränkt, begrenzt, beschränkt. Und danach hat er sogar sein Leben für uns gelassen. Er hat das alles selbst erfüllt, damit wir, wenn wir im Versagen drin sind, nicht stecken bleiben. Damit wir wieder aufstehen können und den Weg weitergehen. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen in der Nachfolge. Auch angesichts solcher Aussagen, die Jesus gemacht hat, damit meinte er nicht, wenn du etwas falsch machst, ist es vorbei. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern jetzt kommt's, es geht darum, dein Herz an den Richtigen zu verschenken. Nachfolge ist deine Herzensangelegenheit. Eine Entscheidung, die ich treffe, auch wenn ich die Kosten angeschaut habe. Und es bleibt nicht beim einen Mal, wo ich Ja sage zur Nachfolge. Ich entscheide mich, jeden Tag neu. Es gibt x Momente. Wir merken es vielleicht nicht. Ah, da geht es jetzt um Nachfolge. Aber im Nachhinein stellen wir fest, es ging um Nachfolge. Es ging darum, wem gehört mein Herz? Wem habe ich es geschenkt? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sagen Ja zu einer Person und nicht zu einer Sache. Auch wenn wir hier ein Wort haben, Nachfolge, es geht um eine Person, um Jesus. Es geht um dein tägliches Ja, ich liebe Jesus mehr als mein eigenes Leben. Darum geht's. Und daraus entsteht die Nachfolge, die Jesus gemeint hat. Und nicht irgendein gesetzlicher Rahmen, den du zu erfüllen hast, damit du gut in der Gemeinde angesehen bist oder bei Gott. Ich möchte mit euch heute Morgen zum Schluss Nachfolge nochmal festmachen. Ich möchte mit euch beten und möchte euch einladen, eure Nachfolge kurz zu checken. Garantiert macht ihr vieles gut und garantiert machen wir einiges falsch. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn wir feststellen, wir haben Dinge falsch getan, dass wir sie nicht uns nachschleppen. Dass wir sie nicht in einen imaginären Rucksack tun und den füllen und füllen und füllen, bis die Last uns erdrückt, sondern dass wir das abgeben. Sagen, danke, Herr, hast du all das erfüllt, damit ich diese Last nicht weiter tragen muss. Ich leg's vor dir ab. Meine Nachfolge ist mir da und dort nicht gelungen. Vergib mir, Herr. Und ich möchte euch Raum geben dafür, jetzt und hier. Weil wenn wir es jetzt und hier nicht machen, gehen einige nach Hause. Ich weiß, wie das ist. Man geht nach Hause, feines Mittagessen. Ja, Predigt war okay. Irgendwie hat es mich berührt. Und am Abend habe ich schon vergessen, was ich tun wollte. Ich wollte nämlich dem Herrn sagen, ich hab dich lieb. Und ich folge dir nach. Und dann ist es vorbei. Es ist so schade. Diese Momente sind heilig und wunderbar, die wir hier haben können. Ich lade euch ein, durch einen Moment, in dem wir Musik eingespielt bekommen, dass wir dem Herrn sagen, wo es uns schlecht geht in der Nachfolge oder wo wir gelitten haben oder wo wir sagen, da habe ich versagt. Und dann sagen, Herr, vergib mir, ich lege es dir hin und ich bitte dich, Herr, erneuere meine Nachfolgeliebe zu dir. Ich gebe dir mein Herz wieder. Und wenn du vielleicht Nachfolge bis hierher als eine Disziplin verstanden hast, dann bitte ich dich von Herzen, leg das ab und erneuere dein Denken. Es geht um deine Liebe zu einer Person und nicht um eine Disziplin. Kannst du die Musik einspielen? Ich lasse euch einen Moment Zeit, für euch persönlich zu beten, in aller Ruhe. Und dann führe ich das Gebet weiter. Euch bitten, etwas, lass weiterlaufen, etwas vielleicht Außergewöhnliches zu tun. Schaut mal euren Nachbarn an, rechts von euch, wenn ihr einen habt. Und jetzt fragt ihn, darf ich dir die Hand auflegen auf die Schulter und dich segnen in deinem Nachfolgeprozess? Frag das mal schnell rüber. Okay, wenn ihr das gefragt habt und er hat Ja gesagt, dann lasst uns einander segnen darin. Betet für den anderen, dass er das unter der Gnade und Kraft Jesu durchsteht. Betet füreinander. Kommt, Achtung, fertig, los, segnet einander. Jesus, komm, stärke jeden Einzelnen. Stärke jeden Einzelnen. Deine Herrlichkeit soll sich in dieser Nachfolge manifestieren. Deine Stärke, deine Gnade, dein Frieden, deine Ruhe. Beherrsche dieses Leben in der Nachfolge. Danke, dass du uns Ziel führst, Herr. Danke, dass du mitträgst, Herr. Danke, dass du trägst, dass du sie in deinen Händen hältst, Herr. Danke, dass du nie loslässt. Danke, dass du sie vor den Vater legst. Danke, dass du Durchbrüche bringst durch das Wirken deines Geistes, Herr. Danke, dass diese Nachfolge Frucht trägt, Herr. Danke, dass sie Bestand hat, Herr. Danke, dass deine Gnade nie aufhört. Du bist das Zentrum. Herr, mein Herz verschenke ich an dich, Herr. Du bist mein Gott, du bist mein König, du bist meine Liebe. Passare. Darf ich euch bitten aufzustehen? Wir tun noch etwas ganz Verrücktes. Okay. Es gab da einen Moment. Kannst du die Musik weiterlaufen lassen? Es gab da einen Moment. Da gingen ein paar tausend ganz verrückte Leute x-mal um eine Stadt herum, schweigend still, und wollten, dass diese Stadt zusammenfällt, damit sie sie einnehmen können. Und dann gab es den Moment, wo einige begannen zu trompeten, und das war das Signal, loszubrüllen, damit diese Stadt zusammenfällt. Ich bitte euch, ich lade euch ein, etwas für Schweizer höchst Verrücktes zu tun. Wenn du es nicht völlig frei tun kannst, ist egal. Aber wenn ihr Jesus nachfolgen möchtet, dann lasst uns doch diese Stadt einbrechen lassen, der Disziplin, und lasst uns ein Ja brüllen zur Beziehung zu Jesus, zum Verschenken des eigenen Herzens zu Jesus. Kann ich mal hören? Wer möchte Jesus nachfolgen? Kann einfach laut oder leise Ja sagen? Ja. Ja, genau. Nochmal, eine Proklamation. Ja! Das ist keine esoterische Übung, das ist dein Herz für Jesus. Ja! Amen. Einen gesegneten Sonntag wünsche ich euch. Ihr seid der Hammer.